Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Philipp Ottenburg zu Ihnen zum Thema Die Anpassung der Heiligen. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Epheser Kapitel 4, die Verse 7 bis 16, gelesen von Hendrik Malgo. Weiter hören wir noch das Lied Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt, gesungen und gespielt von der Gemeinde zusammen mit dem Musikteam mit Diana Wilder, Sarah Bürgin, Svitlana Woloschuk, Michael Schulo und Astrid Elkuri. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir lesen Epheser Kapitel 4, die Verse 7 bis 16. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das aber, er ist hinaufgestiegen, was ist es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhalten in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus dem der ganze Leib, wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teils, für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.
Du gibst nicht nur ein das Thema, dem wir uns ja stellen, lautet die Anpassung der Heiligen. Das klingt ja irgendwie eigenartig, dieses Thema, nicht wahr? Aber dieses Wort, es hat einen guten Grund und ist in der Bibel auch in gewisser Art und Weise so verankert. Und wir fragen uns ja, wie kommen wir auf dieses Wort Anpassung? Das werden wir im Fortlauf heute Morgen entdecken. Wir gehen schrittweise dazu durch Epheser Kapitel 4, die Verse 7 bis 16. Und ich lade Sie ein, wer eine Bibel mit dabei hat, diese mit aufzuschlagen und wiederum die Verse mitzugehen, mitzulesen. Zunächst allerdings vielleicht so eine Art Hin- oder Heranführung, bis wir dann zum ersten Punkt kommen. Die Kapitel 1 bis 3 des Epheserbriefes, die führen uns ja in diese gewaltigen Geheimnisse Gottes, die Gott dem Paulus in Bezug der Gemeinde gezeigt hat. Geheimnisse in Bezug der Stellung, in Bezug des Reichtums, in Bezug der Erhöhung der Gemeinde. Ab Kapitel 4 dann, da beschreibt der Apostel Paulus, wie wir Gläubige unseren Lebenswandel bestreiten sollen. Also, wie soll dieser aussehen? Auf Grundlage unserer Stellung, dem Reichtum, der Erhöhung. Ja, wie soll dieser Lebenswandel aussehen? Gemäß unserem Ort, wo wir eigentlich sind, wo wir hinversetzt sind mit unserem Herrn Jesus, in diesen überhimmlischen Örtern. Und gemäß diesem Ort sollen wir auch würdig wandeln. Nochmals die Frage, ja aber wie? Mit aller Demut, mit aller Sanftmut, mit aller Geduld, einander in Liebe ertragend. Das ist das Elementare, was wir entdecken in Epheser Kapitel 4, Vers 2. Und zu diesem Wandel, da gehört auch die bestehende geistliche Einheit unter uns, innerhalb des Leibes Christi, diese Einheit zu halten, zu bewahren und bloß nicht zu verletzen. Die Verse 3 bis 6. Also Einheit wahrend, das gehört unbedingt mit dazu, weil auf dieser Einheit, Verse 3 bis 6, gründet sich das, was wir heute gemeinsam anschauen. Das heißt vielleicht, um ein Beispiel von vielen zu nennen, Einheit wahren, das kann mal bedeuten, etwas nicht zu sagen, was man vielleicht so denkt. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich persönlich denke sehr viel und ich bin froh, dass ich auch nicht immer alles sage, was ich denke. Da gilt es doch auch immer wieder mal zu reflektieren und zu sagen, andere sehen das vielleicht ganz anders als ich. Und ich habe mich da auch schon ertappt beim Denken, als rundum Leute da so wohlwollend und gut gesprochen haben, habe ich gedacht, ja, da habe ich einfach wieder schlecht gedacht. Und da war ich einfach wieder einmal mehr falsch. Also auf dieser Einheit, Verse 3 bis 6, gründet sich also nun das, was wir heute Morgen miteinander anschauen. Paulus spricht nämlich auf dieser Grundlage die verschiedenen Gnadengaben an. Ein würdiger Wandel findet also insbesondere darin auch Ausdruck im Einbringen ins Gemeindeleben, im Dienen. Und so viel nun zur Heranführung. Und da wären wir dann bei den Versen 7 bis 16 und auch beim ersten Punkt. Erstens, Gaben in perfektem Maß. Und da lesen wir mal die Verse 7 und 8. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Ja, was für hochkarätige Worte hier schon direkt zu Beginn unserer Stunde jetzt. Jedem Einzelnen am Leib Christi, jedem von uns wurden Gaben nach dem Maß des Geschenkes Jesu Christi gegeben. Gibt es etwas Besseres? Etwas Besseres als überhaupt das Maß Christi? Was hat Gott nicht schon alles in seinem Maß doch so herrlich festgelegt, wenn wir das so überdenken? Zum Beispiel nur schon beim Meisterwerk seiner Schöpfung. Die Erde hat den perfekten Abstand zur Sonne. Die Erde dreht sich im exakt genau richtigen Tempo um sich selbst und wiederum um die Sonne. Und so funktioniert das alles auch. Denken wir an die Naturgesetze. Wäre da etwas nur um ein Minimum verschoben, da würde alles aus den Fugen geraten. Alles im perfekten Maß des lebendigen Gottes festgelegt, gegeben nach dem Maß. Nun die Frage noch, ja, worin sehen wir hier jetzt in Vers 7, dass es sich um die Gaben von einem jeden von uns auch handelt? Das zeigt der Zusammenhang mit Vers 8. Er hat den Menschen Gaben gegeben. Ist es dir vielleicht auch schon mal so ergangen, du wolltest vielleicht ein Fest organisieren, ein Geburtstagsfest oder irgendwas dergleichen, und im Nachhinein kam dir in den Sinn, diese mir wichtige Person habe ich vergessen einzuladen. Vielleicht gingen auch sie schon vergessen, das geht ja so schnell. Deshalb, was für ein kostbarer Zuspruch ist das hier, wenn es heißt, jedem Einzelnen. Keiner der Gläubigen geht bei Gott vergessen, keiner von uns ist ohne Gabe. Er vergisst keinen bei der Austeilung. Dass jemand vergessen geht bei Gott, bei seinem Sohn, das hat es noch nie gegeben und das wird es auch niemals geben. Weil ein jeder gehört unabdingbar mit dazu. Unser Herr Jesus hat dir, er hat mir Gaben geschenkt und er wird uns auch weiterhin Gaben schenken, je nach Situation, je nachdem, wie wir sie brauchen. Und das macht er auch nicht so, indem er einfach sagt, ja, hier, nimm mal einfach da welche Gaben, auf das Sorgfältigste zugemessen. Und wer hier denkt, ich bin für Gott unbrauchbar, der liegt zu 100% falsch. Und dass diese Gabe, diese Verteilung nicht einfach Zufall war, sehen wir, wenn wir noch einen weiteren Vers dazuziehen. Das ist ja ein Koryphäenkapitel, wenn es um Geistesgaben geht, 1. Korinther Kapitel 12. Und da lesen wir in Vers 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wie er will, perfekt abgemessen und zugemessen für den ganzen Leib Christi. Das ist nicht Zufall. Es ist nicht Zufall, wie du und ich sind und was wir können. Und das bedeutet übrigens auch, dass wenn wir neidisch sind auf andere mit ihren Gaben, oder umgekehrt gesagt, wir brauchen nicht neidisch zu sein. Und das ist ja so befreiend. Es ist befreiend, weil Neid, das zerfrisst uns ja jeweils selbst. Und neidisch zu sein würde bedeuten, dass wir Gott anzweifeln. Sein Geben anzweifeln, sein Zumessen, sein Maß anzweifeln. Unausgesprochene Worte bei Neid wären, Herr, du hast einen Fehler gemacht. Du hast das bei mir falsch eingeschätzt. Neidisch sein würde auch bedeuten, nicht auf unseren Herrn ausgerichtet, selber etwas an sich heranreißen zu wollen. Und deshalb ist Neid total fatal, weil Gott macht alles richtig. Möge er uns dabei helfen, das in unserem Leben immer wieder auch zu erkennen und mit Freude anzunehmen. Und dazu noch ein Vers, der hat mich einfach so gepackt. Johannes 3,27. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ja, wie klein sind wir Menschen und wie groß ist der lebendige Gott. Er hat den Menschen Gaben gegeben, wie er will. Ein Mensch kann sich nichts nehmen. Gott ist es, der stets gibt. Und wir lasen dann auch in Epheser 4, Vers 8. Darum heißt es, Er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Dieser Vers, das ist ein sehr interessantes Zitat aus Psalm 68, Vers 19. Und dort steht das im Ursprung. Und wenn wir den Zusammenhang betrachten, glaube ich, will uns das etwas sagen. Ich glaube, wir können einen Zusammenhang herstellen zwischen Psalm 68, 19 und Epheser 4, Vers 8. In Psalm 68, 19, da steht dieser Vers eingebettet in Bezug des Berges Sinai. Und wenn wir das nun verknüpfen mit Epheser Kapitel 4, Vers 8, was ergibt sich im Zusammenhang? Gefangene, Gefangenschaft, da verstehe ich persönlich somit das Gesetz. Vergleich Galater 3, 23. Das Gesetz führte in die Sklaverei, die Gnade aber gibt den Menschen Gaben. Und da heißt es, emporgestiegen zur Höhe. Da wollen wir direkt die Verse 9 bis 10 noch dazu ziehen. Da heißt es, das Wort aber, er ist hinaufgestiegen. Was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Also bis in die tiefsten Niederungen der Erde ist unser Herr Jesus Christus hinabgestiegen. Wenn wir uns das vor Augen führen, zum Beispiel der See Genezareth, der liegt wohl so rund 200 Meter unter dem Meeresspiegel, das Tote Meer 400 Meter unter dem Meeresspiegel, ist ja irgendwie bildlich, nicht wahr? Jesus Christus hat dort gelebt, in den Niederungen der Erde hat er gewirkt, seinen Heilsweg bestritten. Und damit verbunden war natürlich sein Verzicht, diese Selbstentäußerung. Seine Erniedrigung bis zum Tod am Kreuz, Philipper Kapitel 2, 7 und 8. Doch sein Gott und Vater hat ihn dann über alle Himmel erhöht. Er ist emporgestiegen, ja, über alle drei Lufthimmel hinaus, bis ins Überhimmlische. Und dort sind du und ich in Christus mitversetzt. Und über diesen dritten Himmel, da schreibt ja auch Paulus in anderer Stelle. Erkennen wir den Zusammenhang? Als in die Höhe hinaufgestiegener, als der, der sich zu Rechten Gottes gesetzt hat, teilt er seinem Leib himmlische Gaben zu. Und sehen wir hier nicht auch, dass oftmals in den Augen der Menschen dieser Feiertag, Himmelfahrt oder Auffahrt, wie wir hier in der Schweiz sagen, dass der eigentlich viel zu sehr vernachlässigt wird, auch unter uns Gläubigen. Wenn wir die Bedeutung uns anschauen, was das heißt, sein wuchtiger Feiertag. Christus durchbrach das Zeitliche. Er erfüllte das Gesetz, dieses Irdische, das Vergängliche, durchbrach die Gefangenschaft, die Eingrenzung. Und er ist als Erstling nun dort, wo wir alle einmal auch sein werden. Und von dort verteilt er Gaben. Ist uns überhaupt bewusst, wen wir mit dem Emporgestiegenen hier vor uns haben? Denjenigen, dem der Apostel Paulus damals noch als Saulus begegnete, der einst sagte, ich bin der, den du verfolgst. Paulus war danach blind. Es umstrahlte ihn ein gewaltiges Licht. Da handelt es sich um den, von dem es im Hebräerbrief immer wieder heißt, dass er höher ist, dass er erhabener ist, dass er größer ist als alle und alles andere. Und eben denjenigen, der sich gesetzt hat zu Rechten dieses Heiligen, dieses furchtgebietenden, lebendigen Gottes. Unser erhöhter Herr Jesus Christus. Und von dort verteilt er nun Gaben, jedem von uns. Er vergisst keinen. Und warum macht er das? Jesus hat doch ein Ziel. Ist es uns bewusst, dass Gott ein Ziel hat mit dem, dass er sie, dich und mich begabt? Er hat ein Ziel. Vers 10 am Schluss sagt es auch, damit er alles erfülle. Das gehört ja damit rein. Erfülle im ganzen Ratschluss Gottes. Und das zeigt uns noch etwas. Es zeigt uns auch, die Wichtigkeit, meine Lieben, und das muss ich auch mir sagen, das Gemeindeleben nicht einfach nur so allzu locker zu betrachten. Einfach so locker damit umzugehen. Ja, ich gehe mal in den Gottesdienst. So routinemäßig, Sonntag für Sonntag. Gott hat damit einen Zweck. Wirken wir mit unseren Gaben heute schon in diesen Erfüllungen, in diesen Zwecken Gottes bewusst mit? Haben wir uns schon mal gefragt, Herr, was hast du mir für Gaben gegeben? Liegt es uns auf dem Herzen? Ist das eine Sorge, die wir haben? Mit was füllen wir unsere Zeit auf dieser Welt? Bevor wir jetzt zum zweiten Punkt und zu den nächsten Versen kommen, wir entdecken hier vielleicht nochmal so als Abschluss dieses Punktes in den Versen 8 bis 10, somit auch, wenn wir von diesen Erfüllungen gesprochen haben, damit er alles erfülle, sehen wir, was die absolute Grundlage von dem allem ist. Es war der Leidensweg Jesu, Golgatha, Auferstehung, die Himmelfahrt, hinabgestiegen, hinaufgestiegen. Das ist der feste Grundboden sämtlicher Erfüllungen. Und nun kommen wir zu den Versen 11 bis 12 und der zweite Punkt heute Morgen und vielleicht auch so etwas wie der Kern. Zweitens, durch Zurüstung der Heiligen. Dieses Durchsetzen wir bewusst dahin. Wir sehen dann am Schluss weshalb. Durch Zurüstung der Heiligen. Und da heißt es in den Versen 11 bis 12, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Warum werden diese Gnadengaben hier so genannt? Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das müssen wir etwas ausholen. Ich glaube, weil die Geistesgaben früher teilweise andere waren als im Gemeindezeitalter. Sie unterscheiden sich zum Beispiel gegenüber denen von den Zeiten der Umbrüche, vom pfingstlerischen Zeitalter, diesen Übergängen zum heutigen Zeitalter der Gnade. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, ein zentraler Punkt ist, damals war die Bibel noch nicht vollständig. Also es war noch eine Zeit der Unmündigkeit in dieser Hinsicht. Vieles war noch nicht klar, weil Gott damals sein Wort noch nicht vollendet hat. Und damals waren es noch Gaben wie Heilungen oder Wunderwirkungen. Diese sogenannten Gaben waren übernatürliche Offenbarungen des Geistes Gottes in Bezug des noch nicht komplett vollständigen Wortes Gottes. Und Paulus hat das ja angekündigt. Er hat ja gesagt, dass zum Beispiel Prophetenworte, Zungenrede, Erkenntnisworte abgetan werden, wenn die Reife kommen werde. Die Reife, 1. Korinther 13, die Verse 8 und 10. Und seit diesen höchsten Offenbarungen, die Gott dem Apostel Paulus gegeben hat, ist diese Reife da. Und das Herrliche ist somit für sie, für dich und mich, was der Geist Gottes damals Einzelnen geoffenbart hat, kann heute jedes Gemeindeglied aus dem vervollständigten Wort Gottes gewinnen. Ist doch beeindruckend, ist gewaltig. Wälzen wir in unserem Alltag in der Bibel? Ackern wir darin? Forschen wir darin? Oder lesen wir einfach mal so ein bisschen die Kapitel? Wie sehr investieren wir uns? Und wir fragten uns nun, weshalb diese hier im Text Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ja, zwei dieser Gaben für den Leib Christi, Apostel und Propheten, die sind ja heute nicht mehr persönlich unter uns, weil ihr Dienst ist abgeschlossen. Aber sie wirken trotzdem weiter. Durch das geschriebene Wort Gottes, durch die Bibel. Der Dienst der Apostel und Propheten. Und auf dieser Grundlage, das zeigt ja auch Epheser 2, steht ja auch die Gemeinde Jesu. Und durch dieses geschriebene Wort Gottes wirken sie. Und dann bleiben noch Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und diese bedienen sich den Aposteln und Propheten im geschriebenen Wort Gottes. Vielleicht nur ganz kurz, das ist uns ja allen bekannt. Evangelisten, sie richten ihre Botschaft an ungläubige Menschen. Du bist getrennt von Gott wegen der Sünde, weil alle Menschen von Natur Sünder sind. Nur durch Christus, seinem Werk auf Golgatha, kommst du zum Vater in den Himmel. Sie verkündigen diese überfließende Gnade. Christus allein, allein durch Gnade, allein durch Glaube. Und wer dann glaubt, hat Anteil an diesem geistlichen Segen, am Bürgertum in den Himmel. Hirten, wir könnten ja auch sagen Gemeindeälteste, das sind solche, die Gnade und Frieden zum Beispiel zusprechen, die festigen, die Kleinmütigen trösten, für die Schwachen einstehen, auch Gemeindezucht üben, indem sie Unordentliches bei Namen nennen, ermahnen, auch gegebenenfalls für eine Zeit entfernen. Hirten wachen und schützen, indem sie darauf achten, dass die Gemeinde sich auch von allem fernhält, was irgendwie böse aussieht. Und dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Und natürlich sind das alles auch unsere Aufgaben als Gemeindeglieder. Das machen wir auch in diesen kleinen Kreisen und Gruppen, die sich da bilden. Und da sind wir füreinander da. Lehrer vermitteln den Gläubigen Kenntnis um Kenntnis, um sie zur Erkenntnis der Größe der Herrlichkeit Gottes zu führen, dass wir alle zusammen reifer und reifer und reifer werden. Alles Gnadengaben. Gott gibt Gnade für die Dienste. Ohne ihn wäre das alles ein Leerlauf. Und nun stellt sich uns die Frage, was hat das nun alles mit Anpassung der Heiligen zu tun? Ich glaube, der Zusammenhang zeigt, diese aufgeführten Dienste hier könnten wir weiterführen, diese Liste, mit allen Gaben und Diensten, die da in der Gemeinde sind und getan werden. Wir sprachen vom Ziel der Gaben. Jesus will alles erfüllen und da heißt es zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Zurüstung der Heiligen. Und die Elberfelder, Hendrik, du hast, glaube ich, aus der Elberfelder gelesen, die übersetzt das eine Spur besser, finde ich, mit dem Wort vollende. Vollende. Weil dieses Grundwort hier, was für Zurüstung steht, das setzt sich aus verschiedenen Hintergründen zusammen und kann eben auch bedeuten und im Zusammenhang wohl viel treffender bedeuten, vollende oder auch bereiten, ausbessern oder eben auch anpassen. Anpassen. Die genannten Dienste, die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer, die dienen uns, um uns zu vorbereiten, bereiten an unserer Vollendung, am Anpassen für die Ziele Gottes. Und bevor wir das nochmals etwas näher erklären, wollen wir nochmals aufgreifen oder uns fragen, ja, wer ist es denn nun wirklich konkret, wer hier angepasst, wer hier vollendet, bereitet oder ausgebessert wird? Wir lasen zur Zurüstung der Heiligen. Wer sind diese Heiligen? Wo finden wir dieses Wort Heilige noch? In der ganzen Bibel, da müssen wir dann auch aufpassen, dass wir da unterscheiden, in welcher Zeit dieses Wort jeweils steht. Deshalb bedienen wir uns Stellen in Bezug der Gemeinde. Ja, wer sind diese Heiligen? Und danach kommen wir dann zur Anpassung zurück. Römer 1, Vers 7 als Beispiel. Römer Kapitel 1, Vers 7. An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes. An die berufenen Heiligen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also zunächst stechen uns hier schon mal diese Worte allen Geliebten Gottes hier ins Auge. Also wenn sich hier heute unter uns noch jemand ungeliebt fühlt, dann müssen wir diesen Vers lesen. Da sehen wir, du und ich, wir sind Geliebte Gottes. Und das sagt ja der Allerhöchste auch über seinen Sohn, den Sohn seiner Liebe. Also mehr geht nicht. Geliebte Gottes. Da können wir unseren Namen einfügen. Da sind du und ich gemeint, die wir an ihn glauben. Vom Allerhöchsten geliebt. Und in diesem Vers entdecken wir, dass alle die Geliebten Gottes zugleich berufene Heilige sind. Das heißt direkt, Gott hat mit dir etwas vor. Er hat dich herausgenommen zu einem Auftrag. Jeder ist berufen, in den Werken Gottes zu wandeln, sie auszuführen. Vielleicht die Jüngeren auch unter uns oder andere erinnern sich vielleicht zurück. Bei mir war das manchmal auch so. In gewissen Dingen wurde ich im Sportunterricht stets als Letzter gewählt. Und das schmerzt manchmal. Und das weiß man dann im Voraus schon. Einige beim Fußball, die wissen, ich werde wieder als Letzter gewählt. Und wenn dann beim Letzten heißt es dann immer noch so, da wird dann nicht mehr der Name gesagt, sondern einfach immer, ja, du kannst jetzt noch darüber gehen. Das verletzt. Und vielleicht fühlen Sie sich auch so im heutigen Leben an gewissen Punkten. Du bist von Gott geliebt und gewählt. Ein jeder in Jesus. Und somit, wer sind diese Heiligen hier? Die Geliebten Gottes. Und wir bleiben aber noch bei dieser Frage. Ja, wer sind diese? Da wollen wir noch aufschlagen. Philemon Kapitel 5 oder beziehungsweise Vers 5. Philemon Vers 5. Weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, die Liebe gegenüber allen Heiligen. Auch hier sehen wir, scheinbar handelt es sich bei diesem Wort um alle Geliebten Gottes, um alle Glieder am Leib unseres Herrn Jesus. Passend wollen wir uns hier noch fragen, ja, wie steht es um ihre und meine Liebe gegenüber allen Heiligen? Nur schon hier im Saal. Wir sind doch verpflichtet, alle Geliebten Gottes genauso zu lieben. Ist das bei uns so? Ja, wir würden noch viele Stellen hier finden, in denen wir sehen, wie Paulus die Leibesglieder mit Heilige anspricht. Vielleicht als letztes und wohl so bekanntestes Beispiel, weil die Kontraste ja kaum größer sein könnten. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 2. 1. Korinther 1, Vers 2. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Also wir sehen, Heilige, sie, du und ich sind Heilige, nicht wegen uns, sondern geheiligt in Christus. Und wenn wir uns die Zustände in Erinnerung rufen, die damals in Korinth herrschten, sehen wir wieder diese große Gnade. Ich weiß nicht, ob Sie das immer so sagen können, ich bin heilig. Dieses Denken, das ist heute Morgen bei mir innerlich schon fast wieder so ein bisschen erschüttert. Die Kinder haben nicht ganz das gemacht, was wir gesagt haben. Ich war schon wieder auf einer Palme. Und dann hat man einen Predigtdienst. Und dann weiß man, die Person hat das wahrscheinlich gehört, wie ich da jetzt in diesen frühen Morgenstunden am Sonntag wieder laut geworden bin. Ist alles Gnade. Geheiligt in Christus. Nun, wir waren bei der Zurüstung der Heiligen. Wir waren bei Anpassen, bei Vollenden, Bereiten, Ausbessern. Zur Vollendung passend machen, könnten wir auch sagen. Es gibt die Bibel, die Apostel, die Propheten. Dann gibt es Evangelisten. Hirten, Lehrer, jedes Gemeindeglied mit seinen Gaben zur Ausbesserung, zur Vollendung, zur Anpassung der Heiligen. Und da sind wir nun. Meine Lieben, hier geht es auch an unser Privatleben. Es geht hier auch an unsere Oase zu Hause. Es führt uns unmissverständlich vor Augen, dass wir unsere Energie für die Heiligen investieren sollen, für die Geliebten Gottes. Wie ist das in unserem Leben? Lassen wir uns von Gott gebrauchen? Stellen wir uns bewusst in den Dienst für die Heiligen mit unseren Gaben? Das Interessante ist, wir arbeiten alle aneinander in Bezug dieser Vollendung. Wir machen uns auch gegenseitig passen. Wir passen uns gegenseitig an, wir bessern uns gegenseitig aus. Ist uns das bewusst, dass wir an der Vollendung des ganzen Christuskörpers mitwirken? Als Glied des Leibes Jesu alleine leben zu wollen, das ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Das ist sogar unbiblisch. Und natürlich geht es da auch nie um Extreme. Wir brauchen Zeiten alleine. Wir brauchen Zeiten mit unserer Familie alleine. Aber suchen wir Gemeinschaft? Es geht auch hier um die Liebe zu allen Heiligen in Bezug zum Beispiel des Nachfragens. Bewusst, wie geht es dir? Was machst du so? Kann ich bei dir irgendwie mit anpacken? Kann ich dir helfen? Anteil nehmen, mit allen Heiligen zusammenwachsen, immer vollendeter werden, immer angepasster. Es heißt, die Vollendung der Heiligen, also alle. Und somit kommen wir zum dritten Punkt. Es geht hier nämlich darum, zur Auferbauung der Gemeinde. Da lesen wir nochmals Vers 12. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Nochmals, was Paulus hier deutlich macht, ist, wir können das Gemeindeleben nicht auf die leichte Schulter nehmen. Diese Auferbauung, das ist das Hauptziel. Es ist das Hauptziel des Leibes Christi. Da, wo wir alle mitdienen, uns gegenseitig eben anpassen. Jesus macht das und er gebraucht uns alle. Inwiefern ist uns dieses Ziel der Gemeinde wichtig? Überlegen wir uns zum Beispiel, wenn wir die Adresse wechseln, wenn wir umziehen, überlegen wir uns nur, ich muss gut zum Arbeitsplatz kommen? Oder ist uns die Zugänglichkeit zur Gemeinde, ist die uns auch wichtig? Und konsequent gedacht, ich sage nicht, dass das bei mir im Leben alles stimmt, überhaupt nicht. Aber eigentlich konsequent gedacht, ist es eigentlich das Wichtigste. Wie bestrebt bin ich persönlich aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen? Ja, was bedeutet überhaupt Auferbauung des Leibes? Da wollen wir Vers 13 lesen. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das Ziel ist, zusammenwachsen bis zum Maß der vollen Größe des Christus. Ist uns das bewusst? Nicht nur die eigene Vollendung steht hier im Blickfeld, sondern das Kollektiv. Ein Mann mit Christus als Haupt. Auferbauung. Und ich glaube, manchmal, da verstehen wir diesen Begriff ein bisschen einseitig. Es geht bei diesem Wort nicht nur darum, zahlenmäßig zu wachsen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich habe gesagt, nicht nur. Menschen für Jesus zu gewinnen, das steht oftmals im Fokus und das ist wichtig, richtig, zu 100% unabdingbar. Und das ist auch herrlich schön. Ein Hauptauftrag, absolut. Aber die Lehre, das tiefe Verständnis der Gedanken Gottes, das fällt manchmal so ein bisschen weg. Und leider bringt das dann so eine gewisse Oberflächlichkeit mit sich. Es geht um zur Einheit des Glaubens kommen, zur gleichen Ausrichtung und Erkenntnis. Und da gibt es Reibereien mit verschiedenen Sichtweisen. Solange bis wir alle vollendet sind und dann auch tatsächlich erkannt haben, was Gott meint, das gehört dazu. Wir machen einander passend. In dem Bezug zum Beispiel, jetzt einfach als ein Beispiel, sich zu sehr mit den Königreichsgedanken oder sich darin aufzuhalten oder bei den Wundern Jesu stehen zu bleiben. Wir sagen ja oftmals so schnell, Jesus ist mein König. Und stimmt, das ist er. Er ist unser König, absolut. Aber wenn wir das einzig nur so sehen, verpassen wir die Dimension des gesamten Epheserbriefs. Das, was Paulus in seiner Tiefe sagen will, in die Reife zu wachsen. Jeder Einzelne und das Kollektiv, ich betone das bewusst, weil das so wichtig ist. Und das zweite Beispiel, es ist natürlich unabdingbar, dass wir über den fleischgewordenen Sohn Gottes sprechen. Das ist das Kernstück des Evangeliums. Absolut, unumstößlich wichtig. Aber vergessen wir nicht, der Platz der Gemeinde ist im Himmel. Wie oft reden wir über den erhöhten Jesus Christus? Wie oft reden wir über den Emporgestiegenen, über den Verherrlichten? Und da ist es doch interessant, dass Paulus uns sagt in 2. Korinther 5, Vers 16, so kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Ist doch interessant. Passt genau. Gegenseitig anpassen, gefestigt und gestärkt, einander weiterführen ins Ganze hinein. gefestigt und gestärkt, soll die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe des göttlichen Heilsratschlusses immer mehr erkannt werden. Die alles übersteigende Liebe des Christus. Wie befleißigt sind wir, persönlich im Alltag, geistlich erwachsen zu werden? Paulus sagt deshalb auch, werdet meine Nachahmer. Schauen wir, wie Paulus das gemacht hat, wenn er sagt, werdet meine Nachahmer. Wie sieht das in unserem Leben aus? Ist die meiste Zeit mehr mit unseren Hobbys gefüllt? Die gehören unbedingt dazu, ich brauche das auch. Ich gehe liebend gerne joggen. Wie sieht das in unserem Leben aus? Was steht im Vordergrund? Vielleicht ist es heute Morgen Zeit im Gebet, vielleicht zu Hause wieder mal zu bekennen, Herr, hilf mir, meine Prioritäten im Leben wieder zu ändern. Hilf mir, mich da wieder neu auszurichten, das Wesentliche in den Vordergrund zu stellen. Wir sollten manchmal, wir betrachten uns ja am Morgen gerne selber im Spiegel, wir machen Wellness. Gut, bei mir bringt das nicht mehr so viel, die Haare sind bald weg. Aber es geht doch hier vielmehr auch, sich, jetzt salopp gesagt, vielleicht wieder das Wellness des Leibes Christi in den Vordergrund zu rücken. Und wenn wir das tun, dann führt das zu Vers 14. Nur ganz kurz, dann sind wir nicht mehr hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre, sondern wir stehen stramm und fest in dieser Einheit. Und da fällt es uns dann auch leichter, wenn wir andere Meinungen und Auslegungen hören, weil uns nichts mehr so schnell aus der Bahn treibt, weil wir feststehen. Und nochmals, das wichtigste Ziel der Gemeinde insgesamt, und da kommen wir auch zum Schluss mit den Versen 15 bis 16. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. So schön in diesem Vers ist die Leistungsfähigkeit. Wir sind alle unterschiedlich leistungsfähig. Ich bin ein Mensch, ich brauche ziemlich schnell mal meinen Schlaf. Ich bin müde, wenn ich abends nach Hause komme. Wir sind nicht alle gleich stark. Ich bin nicht der, der abends noch einen Garten umgräbt oder so. Ich bin froh, haben wir keinen. Und das ist auch dein Trost für Sie, wenn Sie vielleicht sich da als schwächer sehen. Das ist ja von Gott so gegeben. Auch das dürfen wir aus seiner Hand nehmen und danken für das, was wir haben. Der eine hat mehr und der andere hat weniger. Aber wie gehen wir mit dem um, was wir haben? Und es ist so, wie alle Organe eines biologischen Körpers miteinander verbunden sind. Genau so funktioniert das. Wir stehen in Verbindung miteinander, wir wachsen gemeinsam, weil wir uns gegenseitig die Energie für das Wachstum geben. Und so schließt sich der Kreis heute Morgen. Wir lasen es. Der ganze Leib zusammengefügt und verbunden. Die geistliche Einheit aller Gläubigen zu halten. Wir sollen Sorge füreinander tragen. Und wenn ein Lied leidet, leiden alle anderen mit. Jeder bringt seine Gabe ein. Gegenseitige Liebesdienste, die getan werden. Der eine, der hat die Gabe des Dienens. Ein anderer des Ermahnens. Ein anderer ist barmherzig und ein wieder anderer ist gastfreundlich. Die einen sind rational, die anderen emotional. Einige begleiten Leidende intensiv und beten für sie. Und wieder andere können gut zuhören. Und da sind wir wieder am Anfang. Alles schön zusammengefasst in den Versen 15 und 16. Die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit eines jeden einzelnen Gliedes. Maßgerecht zugeteilt. Handreichungen und Gaben. Und da können wir ja auch den menschlichen Körper einfach nur bestaunen. Stellen Sie sich einmal vor, die Mundschleimhaut, das wäre so raue Haut wie die Hornhaut an den Füßen. Das Essen wäre ziemlich unmöglich. Unsere Finger wären so unflink wie die Zehen. Präzisionsarbeiten wären ausgeschlossen. Ich hatte neulich, und ich habe ihn immer noch, so einen schmerzhaften Pickel am Zungenrand. Der hat gestern so geschmerzt, dass ich das Essen kaum geschmeckt habe, weil das ja irgendwie alles zusammenhängt. Das kam nicht zur Geltung. Es ist alles perfekt zugemessen und funktioniert aufs Perfekte, also wenn der Mensch gesund ist, zur Auferbauung selbst, seiner selbst in Liebe. Wir sahen heute Morgen die Anpassung der Heiligen. Erstens, Gaben im perfekten Maß. Zweitens, durch Zurüstung der Heiligen. Drittens, zur Auferbauung der Gemeinde. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Philipp Ottenburg sprach zu Ihnen zum Thema Die Anpassung der Heiligen anhand des Bibelabschnittes aus Epheser Kapitel 4, die Verse 7 bis 16.
Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.
Das höchste Mal.